Nein. Der Predigtext, den ich für heute ausgesucht habe, steht im Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 27 bis 31. Madeleine, drückst du mal? Ja. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, was mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Soweit die letzten Verse des Kapitels 14 aus dem Johannesevangelium. Das Kapitel 14 und davor sind die Verse, so, wo Jesus nach dem Abendmahl die Situation erlebt, wie er da mit den Jüngern zusammen ist. Judas Iskariot ist losgezogen, um ihn zu verraten. Und Jesus weiß das alles. Und Jesus weiß, wie die Jünger verschreckt sein werden. Und er weiß, wie sie panisch sein werden. Und er weiß, wie sie führerlos sein werden, sich fühlen, ganz verloren. Und er sagt ihnen jetzt einiges. Das sind so die Abschiedsreden, Kapitel 14. Die haben wir behandelt jetzt im Bibelforum. Und die haben uns sehr, sehr viel auch gegeben. Wie viel Jesus, mit wie viel Liebe, mit wie viel Zuneigung zu seinen Jüngern er zu ihnen spricht. Und wie er ihnen so wichtige Worte gibt. Und wie er sie auch begleitet. Er muss den Petrus muss er so ein Stückchen zurückholen, der sagt, wenn alle von dir weggehen, ich bleibe immer bei dir und so, sagt er. Und er will mit der Faust auf den Tisch und Jesus sagt, muss zu ihm sagen, ehe der Hahn kräht, wirst du mich verleugnen. Und die Jünger, die letztens haben wir gehört von dem anderen Judas, ja nicht von dem Iskariot, der ganz verwundert ist, Jesus, du hast uns doch gesagt, du bist auf die Welt gekommen, damit die Menschen errettet werden und ganz groß und herrlich und du König und du bist Gottes Sohn und. Und jetzt sagst du, dass nur wir dich verstehen werden. Hier in unserem Text sagt Jesus, ihr habt doch gehört, wo ich hingehe zum Vater und wenn ihr mich richtig lieb haben würdet, würdet ihr euch freuen. Er sagt ihnen auch in diesen Abschiedsreden, was er davor hat, er wird Wohnungen für die Seinen herrichten und er wird den Heiligen Geist schicken, dass sie nicht allein sind, dass sie wieder einen Führer haben und er wird Wohnung und er selbst wird Wohnung in uns, in den Jüngern nehmen. Das ist so das ganz Tolle, die Liebe zu den Jüngern, die er hat. Und jetzt in diesen letzten Versen, das ist so die Abschiedsgabe, die er gibt, Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Von Frieden haben wir auch vor ein paar Tagen gehört. Ja, wir waren im Rathaussaal, haben Weihnachten gefeiert, haben da die Weihnachtsgeschichte gehört in Deutsch und in Persisch. Und als die Engel da bei den Hirten sind, da kennen wir diesen Spruch, ja, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So steht es in der neuen Luther-Übersetzung. Und ein Segen, wenn ich hier Leitung habe, den ich ganz, ganz oft spreche, eigentlich meistens, ist der aus Philipper 4, Vers 7, wo Paulus sagt, wo er zu dieser Gemeinde in Philippi sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Der Friede Gottes. Mal ganz ehrlich, was habt ihr euch zu Weihnachten gewünscht? Stand Frieden auf eurem Wunschzettel? Frieden ist bei uns in Deutschland doch schon eigentlich so etwas wie Normalität. Viele Jahre Frieden in Deutschland. Frieden definiert man ja auch ganz allgemein so als Abwesenheit von Krieg. Und wir können in Deutschland leben ohne Angst vor Verfolgung, ohne Angst um unser Leben. Und auch wenn wir uns als Christen bekennen, brauchen wir nicht unbedingt Angst zu haben. Und dann haben wir auch noch erlebt, viele von uns jedenfalls, 1989 eine friedliche Revolution. Auch da gab es keinen Bürgerkrieg, auch keine Not an dieser Stelle. Es war ein großes Wunder, aber das durften wir erleben, Frieden. Noch vor ein paar Jahren bin ich fest davon ausgegangen, dass im modernen Europa, wo die Menschen gebildet sind und aus den Erfahrungen vieler Kriege gelernt haben, kein Krieg mehr möglich ist. Ich war mir da so sicher, dass ich dafür meine Hände ins Feuer gelegt hätte. Jetzt weiß ich nicht, ob die Iraner diesen Spruch kennen. Ja, also wenn man für etwas ganz, ganz sicher ist, dass es so kommen wird, dann kann man auch sagen, dafür lege ich meine Hände ins Feuer und ich werde sie nicht verbrennen, weil es so kommen wird, weil es gar nicht anders geht. Aber in diesem Fall hätte ich meine Finger ja ganz gründlich verbrannt. Es gab in diesen Jahren ganz, ganz furchtbare Kriege in Europa und im Balkan. Da haben Christen, Orthodoxe und Katholiken gegeneinander gekämpft, sich umgebracht, Völkermorde gemacht, auch Moslems, die dabei waren. Und nur weil sie zu dieser anderen Völkerschaft gehörten, wurden sie umgebracht. Unvorstellbar, ja? Unvorstellbar. In ein paar Tagen feiern wir Silvester. Und dann beginnen die 20er Jahre. Die 10er Jahre sind vorbei dieses Jahrhunderts, die 20er Jahre beginnen. Ich habe da mal zurückgedacht, wie war das so vor 100 Jahren, als auch so die 20er Jahre begonnen haben, hier in Deutschland. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, 1918. Deutschland gehörte oder war der Hauptverlierer dieses Krieges. Und die Siegermächte zwangen Verträge auf, Deutschland Verträge auf. Deutschland wurde verurteilt, Reparationen in Wahnsinn, also Geld zu zahlen für all das, was in den anderen Ländern kaputt gegangen war. Dieses kaputte, zerstörte Deutschland. Es war Not. Und auch wer in diesem Jahreswechsel zu den 20er Jahren stand, so von der Bevölkerung, der wusste, dass diese Not in den nächsten Jahren nicht kleiner wird. Es kam ja dann auch diese Inflation, ja, wo ein Brot, ich glaube, Milliarden kostete. Milliarden Mark. Und wenn Leute ihr Geld ausgezahlt bekommen haben, sind sie ganz schnell einkaufen gegangen, weil am nächsten Tag das Geld vielleicht schon nichts mehr wert war. Was auch diese 20er Jahre geprägt hatte, war der Versuch, der erste Versuch in Deutschland einer Demokratie. Es gab diese Weimarer Republik und es gab der Hoffnung, dass vieles besser wird, weil ja das Volk wählen durfte. Das Ganze dauerte 20 Jahre, ungefähr 20 Jahre. Dann hatten wir wieder einen Führer und dann gab es wieder Krieg. 2020, wir stehen an dieser Schwelle zum nächsten Jahrzehnt. Wir erleben das Erstarken rechter Parteien. Sprüche und Redewendungen, die unter dem Tabu standen, lange, lange, lange Jahre, werden wieder ausgesprochen. Dazu erleben wir in der ganzen Welt zunehmend Umweltkatastrophen. Und viele sagen, das wird noch schlimmer. Und eigentlich ist das schon unumkehrbar. Es gibt da gar kein Zurück mehr. Angst macht sich breit. Denken wir nochmal zurück an unseren Bibeltext. Da ging es auch um die Zukunft der Jünger. Er hat ihnen gesagt, er wird von ihnen gehen. Leben ohne ihren Leiter, ohne ihren geistlichen Führer. Sie lebten in einem Umfeld, wo sie unfrei lebten. Das ganze Land war von den Römern besetzt. Und sie bestimmten am Ende, wo es lang ging. Und sie hatten erlebt, dass selbst die eigene geistliche Obrigkeit ihnen feindlich gesinnt war. Und dass sie Angst um ihr Leben haben mussten. Angst. Jesus sagt in diesen letzten Sätzen: Es kommt der Fürst dieser Welt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und er hat gesagt: Meinen Frieden gebe ich euch. Aber es gibt diesen Krieg ja immer noch. Wenn wir heute umschauen in Afghanistan, im Irak, in Syrien, das sind so die Nachbarländer unserer lieben iranischen Geschwister. Heute oder gestern ging durch die Nachrichten so eine Selbstmordattentat in Somalia, in Mogadischu, wo viele umgekommen sind. Was meint Jesus, wenn er von seinem Frieden spricht, den er gibt? Es gibt auch andere Kriege, nicht so global, aber doch sehr zerstörend und angstmachend. Kriege zwischen Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern, Kriege zwischen Geschwistern, Kriege unter Kollegen und Schülern. Der Begriff Mobbing ist uns da ein Begriff. Kriege zwischen Nachbarn, manchmal um eine Hecke, um einen Baum. Und wenn wir ehrlich sind, ganz ehrlich zu uns, wir haben gerade bei diesen Kriegen ganz, ganz viel auch schon gebetet. Und wir haben erlebt, dass Wunder geschehen. Dass aus Krieg Frieden wurde und dass gutes Zusammensein gab. Aber das waren Wunder. Und trotz aller Gebete und trotz aller Bemühungen erleben wir es auch. Und auch leider immer wieder, dass diese Kriege noch bestehen. Was meint Jesus, wenn er von seinem Frieden spricht, den er seinen Jüngern und uns gibt? Im Lukas-Evangelium Kapitel 23 wird von der Kreuzigung berichtet, von der Kreuzigung Jesus. Im Vers 34 steht: Jesus aber sprach, er hing da schon am Kreuz, sie hatten ihn schon am Kreuz geschlagen. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und im Vers 46: Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und Jesus war Vorbild an dieser Stelle für eine andere Person, von der wir in Apostelgeschichte hören. Da geht es um Stephanus, der kurze Zeit vorher als Diakon gewählt wurde in dieser neuen Gemeinde, wo so viele Christen dazugekommen waren, da in Jerusalem. Und er wird angeklagt von der geistlichen Obrigkeit. Und in Apostelgeschichte 7, ich lese mal ab Vers 54, als sie, also die Schriftgelehrten, das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein. stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Nachfolger Jesus. Jesus selber und Nachfolger Jesus mussten erleben, dass die Zukunft nicht so rosig aussah. Dass nicht alles so klappte, wie sie es am liebsten hätten und wie sie es gewünscht haben. Sie haben erlebt, ja, den Tod, Märtyrertod. Ich habe noch eine Geschichte, die stammt aus einem Film. Quo Vadis ist der. Da ist die Uhr, oder da geht es darum, dass Rom brennt und dass der Kaiser Nero die Christen dafür als Sündenbock ausgesucht hat und dass die Christen verfolgt werden. Und es gibt ja die Geschichte im Kolosseum. Das ist diese große Manege, diese große, ja, so ein Platz mit ganz viel, wie ein Theater, riesengroß, wo viele, viele, viele Menschen hineinpassten. Und dieses Kolosseum war bis auf den letzten Platz gefüllt. Kaiser Nero und seine Gemahlin haben in der Ehrenloge ihre weichen Polster eingenommen. Das Spektakel kann beginnen. Etwa 100 Menschen stehen in der Mitte der Arena. Sie wirken hilflos, vielleicht sogar ängstlich. Einige Eltern haben ihre Kinder fest an sich gedrückt. Die Augen der Volksmassen auf den Tribünen wandern nun zu den schweren Eisengittern an der Stirnseite des Stadions, die in diesem Moment geöffnet werden. Aus unterirdischen Käfigen springen die ersten Löwen ins Freie. Ein Raunen geht durch die Menge. Es ist offensichtlich, dass die Gaffer das Blutbad kaum erwarten können. Die Männer, Frauen und Kinder im Zentrum des Geschehens fassen sich plötzlich an den Händen und fangen an zu singen. Erst zaghaft, doch dann mit voller Hingabe. Ihr Lied dringt selbst zu den obersten Rängen des Kolosseums hinauf. Viele der Zuschauer sind betroffen. Das haben sie nicht erwartet. Auch Kaiser Nero wirkt etwas irritiert. Sie singen schon wieder, bemerkt er ungehalten zu seiner Gattin. Das Gemetzel bleibt nicht aus. Die Löwen sind hungrig und sie wollen ihren Hunger stillen. Doch die Opfer singen, solange sie können. Als der Letzte stirbt, verstummt das Lied. Die Aussage Neros aus dem Mund von Peter Ustinov im Film Quo Vadis beschreibt ein Phänomen, das auf allen Erdteilen und durch alle Jahrhunderte den Glauben der Christen begleitet. Alte und Junge, Gebildete und Einfältige sangen und singen zur Ehre Jesu Christi. Ihre Stimmen erklangen in den Konzentrationslagern der Nazis und in den russischen Gulag Sibiriens. Christen folgen dabei einem inneren Antrieb. Sie können gar nicht anders, als für den zu singen, der an einem Kreuz für sie starb. Das meint Jesus, wenn er von seinem Frieden spricht. Angst. Todesangst. Dinge, die man nicht mehr selbst in den Händen hat. Ungewissheit, Zweifel, sich nicht sicher sein, da will er Frieden geben. Ich möchte an dieser Stelle von mir selber was erzählen. 2005 bekam ich die Nachricht, dass ich Krebs habe. Das schlug ein, nicht nur bei meiner Familie, auch bei mir, wie eine Bombe. Da war Erschrecken. Tod nicht mehr als etwas, was vielleicht links und rechts von uns einschlägt, wenn wir so die Todesannoncen lesen und was irgendwo, ja, in der Ferne vor uns sein könnte. Nein, der Tod als konkrete Möglichkeit. Gar nicht so weit weg. diese Zeit dieses Schreckens, dieser Ungewissheit war bei mir nur kurz. Dann gab mir Gott Frieden. Und er gab mir noch mehr, noch viel, viel mehr an dieser Stelle. Er gab mir Augen, ganz neue Augen, mit denen ich seine Schöpfung ganz neu sehen konnte. Ich war über so vieles dankbar. Ich war mit meiner Familie da noch, ich weiß, da wir waren noch in Urlaub zusammen. Und ich sah alles, so vieles ganz, ganz neu. So vieles Schöne, was es auf dieser Welt gab. Es ist so vieles großartig auf dieser Welt. Ich habe übrigens auch erlebt, so schwer es war, dass dieser Frieden auch auf meine Familie niederging. Und dass sie diese Zeit gut auch ertragen und überstehen konnten. Aber ich will euch sagen, was noch so großartig ist und was wir manchmal gar nicht mehr so in den Augen, aus den Augen oder so schnell aus den Augen verlieren. Es ist nicht nur die Schöpfung. Wisst ihr, ich sage noch mal ein paar Worte über die Schöpfung. Ich habe vorhin gesprochen von Umweltkatastrophen. Wir sehen so viel, was zerstört ist. Wir sehen so viel, was kaputt geht. Es steht ja, der Fürst dieser Welt wird herrschen. Der Jesus nicht besiegen, denn er siegt schon. Aber er herrscht in dieser Welt und er macht diese Welt kaputt. Und diese Welt wird kaputt gehen, das steht auch so in der Bibel. Und wir sehen auch das Kaputte und wir sollen unsere Augen nicht zumachen vor dem Kaputten, auch das nicht. Ich will nicht vom Wolkenkuckucksheim reden. Aber was wir nicht vergessen dürfen, wir dürfen in diesem kaputten Welt die schöne Blume sehen, den Schmetterling. Wir dürfen uns freuen an einen Sonnenuntergang, an einen Regenbogen, der sich spannt. Wir dürfen so viel Wunderschönes an dieser Schöpfung entdecken. Ich wünsche euch, dass er euch mit seinem Frieden auch diesen Blick, diesen Augen auf diese Schöpfung, auf seine wunderbare Schöpfung sieht. Da sehen durch diese Schöpfung auch den Schöpfer, wie fantasievoll er ist. Mit wie viel wunderbarer Hingabe er diese Welt auch geschaffen hat und auch dich geschaffen hat. Und ich möchte noch drei andere Sachen sagen. Ich will ja auch das Geistliche nicht außer Kraft lassen, was auch so wunderbar ist. Ich habe entdeckt, wie großartig die Bibel ist. Wisst ihr, ich habe die Bibel auch vorher gelesen, aber sie ist mir viel, viel wertvoller geworden, gerade in dieser Zeit, wo ich auch so krank war. Es gibt heute noch genauso Stellen. Es gibt Stellen in der Bibel, die verstehe ich noch nicht, sage ich euch. Es gibt Stellen in der Bibel, gerade im Alten Testament, über die ärgere ich mich. Die passen nicht in meinem Bild von dem liebenden Jesus. Ich ärgere mich da manchmal noch drüber. Aber die Bibel, wenn ich sie lasse, dann spricht sie zu mir. Dann schenkt sie mir, ja, dass Jesus zu mir spricht. Dass er selbst etwas zu mir sagen kann, dass auf einmal etwas klar wird, dass es mir hilft, dass es mir Zweifel wegnimmt, dass ich Frieden bekomme, dass ich mich freuen kann. Etwas anderes, was man mit ganz neuen Augen sehen kann und was wir auch so sehen sollten, ist die Gemeinde. Wisst ihr? Wenn ihr euch umguckt und links und rechts eure Geschwister anguckt, da gibt es vieles, worüber ihr euch ärgert. Da gibt es, worüber ihr enttäuscht seid. Da gibt es das, wo der andere auch überhaupt nicht ein bisschen eure Erwartungen erfüllt. Da gibt es das, wo ihr sagen könnt, und das will ein Christ sein. Das geht doch gar nicht. Ja, auch das ist Gemeinde. Aber dann gibt es auch die Gemeinde, wo Menschen da sind, die sich freuen, wenn ich am Sonntag komme. Die mich anstrahlen, die mir die Hand geben oder mich drücken. Da sind Menschen, die, wenn es mir nicht so gut sind, die für mich beten. Manchmal weiß ich es gar nicht, aber ich weiß, dass sie es machen. Da sind Menschen, wo ich so schwer krank war, die so im Gebet hinter mir und meiner Familie standen, wie ein Mann. So eine Gemeinde war das hier oder ist das hier. Wie toll ist Gemeinde. Wie sehr freue ich mich, wenn ich mal in Urlaub bin oder so, dass ich wieder in meine Gemeinde kommen kann. Wie froh bin ich, auch wenn ich in andere Gemeinden gehe, in ganz große und ganz kleine. Ich freue mich, dass der in den Orten das gibt. Aber meine Gemeinde, die ich hier sein darf. Und ich freue mich auch auf die Gemeinde mal, die ich mal bei Jesus kennenlernen werde, wo so viele verschiedene Nationen, so viele verschiedene, ja, vielleicht auch Sprachen, aber wir werden uns verstehen, wo es so wunderbar sein wird. Und ein drittes will ich noch so sagen, was so großartig ist. Das ist das Gebet, das Gespräch, das wir mit Jesus führen können. Nicht unser Reden mit Jesus, das meine ich nicht. Ich meine das Gespräch, wo er auch antwortet. Auch da gibt es Sachen, wo Gott sich nicht immer nach meinen Wünschen richtet. Wo nicht alles, was ich ihm sage oder wo ich ihn bitte, so erfüllt wird, wie ich es mir wünsche. Wo manchmal ganz anderes geschieht. Wo ich manchmal erst viel, viel später weiß, ach, wie gut war es, dass er da das anders gemacht hat, als ich wollte. Und manches werde ich sicher erst im Himmel verstehen. Aber Gebet ist das, wo ich dem meinen Herrn Jesus so nah sein kann wie nirgends sonst. Das ist das, wo er ja, mir gegenüber ist. Wo ich diese Liebe, seine Gegenwart erleben darf. Wo ich mich ausstrecken kann nach diesem Frieden, den er schenkt und den er mir gibt. Großartig, was er gibt. Diese Gabe. Diese letzte Gabe, die er in den Abschiedsreden da seinen Jüngern versprochen hat und gehalten hat. Wenn du es zulässt, dass Gottes Friede dich verändert, und er verspricht ja, dass er dir seinen Frieden geben will, wenn du also zulässt, dass Gottes Friede dich verändert, wirst du die Welt mit neuen Augen sehen. Deine Blickrichtung wird sich ändern. Du wirst in den Trümmern einer gefallenen Welt, in der der Fürst dieser Welt regiert, Gottes Handeln in dieser Welt und an den Menschen entdecken. Du wirst zwar die Trümmer noch sehen, aber sie werden nicht mehr dein Leben bestimmen. Gottes Friede ist keine Friedhofsruhe, sondern er ist lebendig. Er macht dich lebendig. Er war ein Geschenk zu Weihnachten. Und er begleitet uns in die 20er Jahre, die jetzt vor uns liegen. Und was waren die letzten Verse von letztes Satz, den wir gehört haben? Da stand, steh auf und lasst uns von ihr weggehen. Lasst uns ganz bewusst auch in dieses neue Jahrzehnt gehen. Mit Jesus, im Blick auf Jesus und in seinen Frieden. Amen.